HR Info. Bilanz.
Mit Alexander Schmidt. Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland machen in diesem Jahr den Auftakt bei den Schulferien. Millionen Menschen sind wieder unterwegs, auf der Autobahn, im Zug oder im Flugzeug. Und einige haben auch schon konkrete Vorstellungen von ihrem Urlaub.
Nicht zu heiße Temperaturen, Wasser, auf jeden Fall muss Wasser mit dabei sein und dass ich ein Buch lesen kann.
Erholung, ganz viel Ruhe, ganz viel Zeit und kein Stress.
Wir haben so viele schöne Stellen hier in Deutschland. Wenn die Leute nett sind und das Essen passt, dann gefällt es mir.
Egal also, ob im Ausland oder hierzulande, Hauptsache Urlaub. Doch der verläuft nicht immer reibungslos. Schon der Weg dorthin hat seine Tücken. Welche Rechte haben überhaupt die Urlauber? Wie können sie sich auf die Flüge, das Autofahren oder das Mobiltelefonieren im Ausland vorbereiten? Das und mehr erfahren Sie in der Sendung Bilanz in der kommenden halben Stunde. Eine Flugverbindung aussuchen, ein Hotel wählen und dann auch noch einen Mietwagen dazu buchen. Viele Urlauber stellen sich ihre Reise heute mit wenigen Klicks im Internet zusammen. Damit sie künftig besser geschützt sind, gilt ab dem 1. Juli ein neues Reiserecht in Europa. Ziel ist es, Online-Buchungen auf Portalen besser abzusichern. Die Reform hat jedoch unvorhergesehene Folgen und birgt für Urlauber sowohl Vor- als auch Nachteile. André Schulze-Wethmer vom Zentrum für europäischen Verbraucherschutz. Was ändert sich denn bei den Pauschalreisen?
Also es gilt dann das neue Pauschalreiserecht und das neue Pauschalreiserecht, das regelt jetzt vor allen Dingen diese neuen Online-Buchungsverfahren. Also das sieht so aus, wenn man über eine Internetseite beispielsweise einen Flug bucht und direkt im Anschluss danach gefragt wird, ob man nicht auch ein Hotelzimmer buchen möchte und dann über eine Verlinkung auf eine andere Internetseite kommt, dort das Hotelzimmer bucht und auch die Daten von der ersten Internetseite zur zweiten weitergereicht werden, also die Kreditkartendaten, Name, Anschrift, dann gilt das Ganze in Zukunft als Pauschalreiserecht und die Verbraucher sind in Zukunft deswegen besser abgesichert, zum Beispiel im Falle einer Insolvenz.
Wenn ich jetzt mein Hotel über einen Vermittler buche, den Flug bei einer Airline direkt und das Auto bei einem Vermieter, bin ich dann abgesichert, wenn zum Beispiel das Hotel pleite geht?
Nein, dann ist man nicht abgesichert. Nehmen wir an, die Airline wird insolvent, dann kann man die Forderung nur noch im Insolvenzverfahren anmelden. Das ist eben der große Vorteil bei der Pauschalreise. Einmal für den Fall der Insolvenz natürlich, da ist man abgesichert, aber es gibt auch noch andere Fälle. Nehmen wir an, man bucht einen Flug und ein Hotelzimmer, der Flug verspätet sich, man kann das Hotelzimmer daher nicht nutzen, dann muss man, wenn man einzeln bucht, trotzdem das Hotelzimmer bezahlen. Wenn man das als Pauschalreise bucht, dann kann man den Reisepreis mindern.
Einmal angenommen, der Ölpreis steigt innerhalb kürzester Zeit dramatisch an, können dann, obwohl schon gebucht, das Hotel oder der Flug noch teurer werden?
Das kann passieren. Der Preis kann dann um 8% angehoben werden. Aber Voraussetzung ist, dass das auch im Vertrag so drin steht. Das ist Grundvoraussetzung. Aber wie Sie sagen, das darf nur dann gemacht werden, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen. Also wenn der Ölpreis steigt, wenn am Urlaubsort beispielsweise eine Touristenabgabe eingeführt wird und wenn Steuern erhöht werden. Aber umgekehrt muss der Preis auch gesenkt werden, wenn der Ölpreis zum Beispiel sinken sollte.
Stellen wir uns vor, ich werde krank oder bin aus einem anderen wichtigen Grund verhindert, kann ich dann ohne weiteres die Reise stornieren oder auf meinen Bruder oder die Tante übertragen?
Stornieren ist nicht möglich, das heißt, man kann schon stornieren, dann muss man aber in aller Regel Stornokosten bezahlen, das kann sehr teuer werden, aber es gibt jetzt auch die Möglichkeit, den Vertrag auf eine andere Person zu übertragen und das kann man machen bis zu 7 Tage vor Reisebeginn, im Einzelfall geht auch eine kürzere Frist.
Wir alle kennen das ja, immer wieder kommt es zu Zugverspätungen oder Staus auf den Autobahnen. Wer haftet dann, wenn ich zum Beispiel einen Flug verpasse?
Das ist das eigene Risiko. Es sei denn, es gibt ja diese Rail-and-Fly-Tickets, also der Zug zum Flug. Da muss man ganz genau schauen, ob dieses Rail-and-Fly-Ticket Bestandteil der Pauschalreise ist. Wenn das Bestandteil der Pauschalreise ist, dann muss einen der Veranstalter kostenlos umbuchen. Aber oftmals ist es eben separat, dieses Rail and Fly Ticket. Da macht man das auf eigenes Risiko. Also man sollte auf jeden Fall früh genug losfahren. Es kann ja auch am Flughafen noch viel passieren. Nehmen wir an, da ist eine besonders lange Warteschlange vorm Schalter oder die Sicherheitskontrollen sind sehr intensiv. Da sollte man, wenn es knapp wird, auf jeden Fall auch auf sich aufmerksam machen und im Zweifel sich auch mal vordrängeln.
Wenn der Flug jetzt deutliche Verspätungen hat oder sogar ganz abgesagt wird von der Airline, was mache ich dann, beziehungsweise wer haftet?
Dann hat man auf jeden Fall seine Fluggastrechte nach der europäischen Fluggastrechteverordnung. Das heißt, man kann die Umbuchung auf einen anderen Flug verlangen und darüber hinaus eine Entschädigung. Die Höhe der Entschädigungszahlung, die ist von der Entfernung abhängig. Bis zu 1500 Kilometern sind es 250 Euro pro Person beispielsweise. Wenn man eine Pauschalreise gebucht hat, kann man alternativ dazu oder auch zusätzlich eine Minderung des Reisepreises verlangen. Das sind ab 4 Stunden eine einteilige Erstattung des Tagesreisepreises. Aber das wird dann auch miteinander verrechnet. Also wenn man gleichzeitig eine Entschädigung von der Airline fordert und vom Pauschalreiseveranstalter, wird das miteinander verrechnet.
Immer wieder kommt es vor, dass am Urlaubsort nicht alles so ist, wie es beschrieben wurde, dass das Hotelzimmer schmutzig oder eine Baustelle ist oder dass Kakerlaken unter dem Bett unterwegs sind. Was kann ich da tun?
Da sollte man sich auf jeden Fall sofort beschweren, und zwar bei der Reiseleitung vor Ort, nicht etwa beim Hoteldirektor, sondern die Vertreter der Reiseveranstalter, die kommen regelmäßig in die Hotels, dort meldet man sich, man lässt sich das am besten auch protokollieren, dass man da gewesen ist, und vorher sollte man die Mängel auch dokumentieren, im Zweifel Fotos anfertigen von dem Ungeziefer und von dem Zimmer, wenn man beispielsweise nicht das Zimmer bekommen hat, das man gebucht hat. Und auch mit anderen Mitreisenden sprechen, wenn die auch von dem gleichen Mangel betroffen sind, damit man sich dann am Ende auch zusammen, im Zweifel zusammenschließen kann. Also man muss sich sofort beschweren und Abhilfe verlangen. Nur wenn das nicht funktioniert, dann kann man nach dem Urlaub eventuell eine Reisepreisminderung in Anspruch nehmen.
Wenn die Unterkunft mangelhaft ist, wie wir es eben beschrieben haben, welche Preisnachlässe kann ich dann verlangen?
Das lässt sich so pauschal nicht sagen. Das hängt vom Einzelfall ab. Man kann sich da so ein bisschen orientieren an der Rechtsprechung des Landgerichts Frankfurt. Das ist die sogenannte Frankfurter Tabelle. Da hat sich das Gericht intensiv mit der Frage befasst, wie hoch die Minderungsbeträge bei bestimmten Mängeln aussieht. Darauf kann man sich dann im Zweifel berufen.
Wenn Sie jetzt insgesamt dieses neue Recht ab dem 1. Juli für Pauschalreisen sich anschauen, es bringt ja einige Verbesserungen. Bringt es auch Nachteile für die Urlaubenden?
Ein Nachteil ist, dass der Reisepreis im Nachhinein um 8% angehoben werden kann. Bisher sind es nur 5%. Es ist allerdings fraglich, inwieweit sich das in der Praxis auswirkt. Ich habe bis dato noch keine Beschwerde zu dieser Thematik erhalten. Nämlich die Verbraucher, die merken das natürlich und buchen dann im Zweifel beim nächsten Mal woanders. Und das ist die Frage, ob die Veranstalter das überhaupt machen. Der zweite Nachteil, das sind Ferienwohnungen. Wenn man bisher über einen Reiseveranstalter eine Ferienwohnung bucht, dann ist das im Zweifel eine Pauschalreise. In Zukunft ist das keine Pauschalreise mehr. Eine Pauschalreise setzt dann zwingend mindestens 2 Reiseleistungen voraus, also in der Regel Flug- und Hotelunterbringung. Wenn man jetzt nur die Unterbringung bucht, ist kein Pauschalreiserecht mehr anwendbar. Aber die Verbraucher sind da nicht rechtsschutzlos. Sie können sich dann immer noch auf das Mietrecht berufen, das in dem Fall gilt. Wenn die Verbraucher Probleme dabei haben, ihre Ansprüche durchzusetzen, können sie sich natürlich an uns wenden, an das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland.
Sagt André Schulze-Wethmer vom Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz in hr-Info Bilanz. Fast 500.000 Reisende erwartet der Frankfurter Flughafen an einem typischen Ferienwochenende. Das bedeutet oft, dass der Urlaub erst einmal mit Stress beginnt. Wo finde ich die Schalter an diesem riesigen Flughafen? Wie funktionieren die Sicherheitskontrollen? Könnte es Ärger mit dem Gepäck geben? Damit die schönste Zeit des Jahres nicht zu anstrengend beginnt, hat Roman Warschauer einige Tipps zusammengestellt.
Eine Flugreise sollte bereits zu Hause beginnen, so etwa beim Kofferpacken. Nicht nur sollte man sich vorher informieren, wie schwer der Koffer sein darf, auch der Inhalt des Koffers spielt eine Rolle. Gefahrgüter etwa sind im Koffer nicht erlaubt. Helen Lappe vom Gepäckservice des Flughafenbetreibers Fraport.
Zum Beispiel Gefahrgüter sind die E-Zigaretten, die Powerbanks oder sonstige Geräte mit Lithium-Akku, die gehören ins Handgepäck.
Aber auch ein Päckchen Streichhölzer oder das Feuerzeug sind Gefahrgüter und gehören nicht in den Koffer. Jedes aufgegebene Gepäckstück wird durchleuchtet und im Zweifelsfall geöffnet. Ein zusätzliches Schild am Koffer mit den Kontaktdaten hilft zudem, wenn der Koffer einmal verloren gehen sollte. Damit das Gepäckstück möglichst unversehrt ankommt, rät die Gepäckexpertin zudem, Schlaufen, größere Anhänger oder lose Bänder zu vermeiden, wie etwa bei Rucksäcken.
Entweder möglichst wegbinden, dass die gar nicht erst sich verheddern können oder falsch gegriffen werden und abreißen. Oder auch, man kann auch heutzutage dieses sogenannte Wrapping in Anspruch nehmen. Das wird hier in den Abflughallen angeboten. Da wird das Gepäckstück dann in Folie umwickelt.
Wer sich zu Hause richtig vorbereitet, kann unter Umständen auch die ein oder andere Schlange im Terminal umgehen. Vor allem vor den klassischen Check-in-Schaltern. Das Internet macht's möglich, wie Dominik Prüm, Leiter des Flughafenbetriebs, erklärt.
Man sollte sich anschauen, kann ich bei meiner Airline vorher schon einchecken? Die meisten Airlines bieten heute Online-Check-in an. Wenn das nicht geht, sollte man sich anschauen, ob es am Flughafen möglich ist, an Automaten einzuchecken. Da spart man sich schon mal die Schlange vor dem Check-in.
Trotzdem rät er, mindestens 2,5 Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein. Sind Check-in und Gepäckaufgabe erledigt, sollte man sich gerade jetzt zur Hochsaison möglichst schnell zur Sicherheitskontrolle begeben, denn dort ist mit längeren Schlangen zu rechnen. Bei Flügen in ein Nicht-Schengen-Land müssen Passagiere zudem noch durch die Passkontrolle. Auch hier gibt es, zumindest für EU-Bürger, die mindestens 18 Jahre alt sind, eine eventuell schnellere Alternative, ein System namens EasyPass.
Das heißt, Sie geben dann Ihren Pass gar nicht mehr dem freundlichen Herrn oder der Dame von der Bundespolizei, sondern legen den Pass einfach auf einen Automaten und wie von Zauberhand geht dann, wenn bei Ihnen alles okay ist, die Türen auf und das spart natürlich dann auch die Schlange an der Grenze.
Sind alle Hürden überwunden, heißt es dann aber oft noch für einige Zeit warten am Gate. Auch da bietet der Flughafen mittlerweile einiges an Ablenkung. Kostenloses WLAN, Spielplätze für Kinder, Spielkonsolen für die Größeren oder sogar Yoga-Räume. Und natürlich, wer möchte, kann shoppen gehen oder sich noch mit Reiseproviant eindecken.
Roman Warschauer, wir haben es gerade eben gehört, die Sicherheitskontrollen sind durchaus eine Herausforderung und können Zeit in Anspruch nehmen. Wie ist die Situation denn momentan?
Ja, an diesen Sicherheitskontrollen, die ja jeder Passagier durchlaufen muss am Ende, kommt es in Frankfurt derzeit immer mal wieder zu längeren Wartezeiten. Da kann dann auch mal das Ganze eine Stunde dauern oder vielleicht sogar noch länger. Da gibt es Berichte, dass eine ganze Reihe an Passagieren am Ende ihren Flug verpasst haben, weil eben die Sicherheitskontrollen so lange gedauert haben. Kurz vor Ostern beispielsweise, da war es besonders schwierig. Da gab es nicht nur eine Reisewelle, sondern da kam dann auch noch eine Grippewelle dazu und sehr viele dieser Luftsicherheitsassistenten, das sind die, die diese Kontrollen durchführen, die sind dann krankheitsbedingt ausgefallen und das hat dann zu noch mehr Problemen geführt. Aber auch ohne Grippewelle kommt es eben derzeit bei den Kontrollen immer wieder mal zu Problemen, zu längeren Wartezeiten.
Woran liegt es denn, dass es dort immer wieder hakt?
Ja, das hat ganz unterschiedliche Gründe. Zum einen das enorme Passagierwachstum aktuell am Frankfurter Flughafen, das für viele fast überraschend kam. 2016 sind die Passagierzahlen noch leicht zurückgegangen und dann 2017 sind sie um 6% gestiegen. In diesem Jahr bisher sind es sogar schon 8% beziehungsweise fast 9%. Also da kommt richtig viel auf den Flughafen zu und die Terminals sind da zu Stoßzeiten dann eben an ihren Kapazitätsgrenzen und dementsprechend dann eben auch die Sicherheitskontrollen. Hinzu kommt, dass immer mehr Passagiere immer mehr Handgepäck dabei haben, weil beispielsweise sehr viele Fluggesellschaften mittlerweile sogenannte Leittarife anbieten, in denen ein Koffer, den man aufgeben kann, im Preis gar nicht mehr inbegriffen ist und viele Leute sagen dann, das Geld spare ich mir, ich setze nur auf Handgepäck, die nehmen dann aber tendenziell mehr mit. Sie haben immer mehr Technik im Handgepäck, was auch einfach mehr Zeit in Anspruch nimmt. Ein anderer Grund ist, dass die Dienstleister, die diese Sicherheitskontrollen durchführen, die finden hier im Raum auch immer schlechter zusätzliches Personal. Die suchen mittlerweile schon in Osteuropa nach Sicherheitsassistenten und die, die sich dann für diesen Job interessieren, von denen fallen auch noch sehr viele durch die Prüfung durch, die nötig ist. Also das ist nicht so ganz einfach. Und zudem gelten auch die Abläufe einfach an den Sicherheitskontrollen als veraltet bzw. sind nicht flexibel genug im Vergleich beispielsweise zum europäischen Ausland. Das sind aber eben Vorgaben des Bundesinnenministeriums bzw. der Bundespolizei, die hier den Hut auf hat.
Die Lufthansa beklagt sich ja immer wieder über diese Kontrollen. Was macht der Flughafenbetreiber Fraport, um diese Situation zu entschärfen?
Ja, zum Beispiel mehr Platz für die Sicherheitskontrollen schaffen. Man hat jetzt zum Beispiel sehr kurzfristig im Terminal 1, 2 zusätzliche Sicherheitskontrollstrecken eingerichtet. Da hat man noch Platz gefunden. Perspektivisch will man im nächsten Jahr noch eine Leichtbauhalle neben das Terminal setzen, in der auch noch zusätzliche Sicherheitskontrollen dazukommen. Zudem baut man ja am Terminal 3. Auch das soll dann für das Gesamtsystem eine Entlastung bringen. Aber man will auch politisch etwas ändern. Der Flughafen hätte es gerne, dass er selbst wieder die Sicherheitskontrollen organisiert und nicht die Bundespolizei, sagt, wir können das im Zweifelsfall besser als die Bundespolizei. Und dass man dann eben auch neue Regeln hat, dass man beispielsweise sich Passagiere in diesen Sicherheitskontrollen überholen können. Dass, wenn einer schneller ist, er den Langsameren überholen kann, sodass der Langsamste nicht den Takt für alle vorgibt. Also gibt es verschiedene Ideen, an denen gearbeitet wird, aber natürlich gerade diese politischen Ideen, die brauchen immer eine Zeit, bis sie umgesetzt werden.
Roman Warschauer über die Sicherheitskontrollen am Frankfurter Flughafen.
HR Info. Bilanz.
Hunderttausende Fluggäste an nur einem Ferienwochenende am Frankfurter Flughafen. Der Verkehr ist also noch einmal um einiges dichter als sonst. Und es wird wohl wieder einige Ausnahmen geben. Denn eigentlich darf nach 23 Uhr kein Flieger mehr starten oder landen. Es kommt aber trotzdem immer wieder vor. Ein neues Team bei uns im Hessischen Rundfunk hat sich spezialisiert auf die Analyse von Daten. Und die Kollegen haben jetzt herausgefunden, im letzten Monat hat es so viele Verstöße gegeben gegen das Nachtflugverbot wie nie zuvor. Darüber habe ich mit Julie Rutsch gesprochen, Journalistin bei uns im Datenteam. Wie habt ihr das herausgefunden?
Also es gibt rund um den Flughafen 4 Radarantennen. Die sammeln jeden Tag zu jedem einzelnen Flieger Daten. Also wann ist der Flieger gestartet oder gelandet? Wo kam der her? Wo fliegt der hin? Und von welcher Airline stammt der? Und die Daten, die haben wir uns aus den letzten 3,5 Jahren angeschaut und intensiv ausgewertet. Bezogen haben wir die vom Deutschen Fluglärmdienst. Das ist ein ehrenamtlicher Verein, gegründet von Fluglärmgeplagten. Und die gleichen diese Daten immer wieder mit der Fraport ab oder mit der deutschen Flugsicherung. Und die Daten haben wir in eine riesen Excel-Tabelle gepackt. Und man muss sich das so vorstellen, die hat insgesamt über 1 Million Einträge. Ist ein riesen Dokument. Aber daraus konnten wir eben ganz viele Informationen für uns sammeln.
Zum Beispiel, wie oft deine Fluglinie das Nachtflugverbot missachtet. Was ist euch da aufgefallen?
Also zunächst haben wir entdeckt, noch nie sind so viele Flieger nach 23 Uhr gelandet wie jetzt im Mai. Also dann, wenn es eigentlich ruhig sein sollte am Frankfurter Flughafen. Insgesamt waren das im letzten Monat rund 300 Maschinen und allein davon 57 von Ryanair. Aber uns ist auch aufgefallen, auch die anderen Airlines kommen immer wieder zu spät an in Frankfurt. Ganz vorne mit dabei Condor und Lufthansa. Allein Condor hat im Mai einen Rekordwert für sich aufgestellt. Also so viele Verspätungen hatten die bisher noch nicht. Und was uns besonders überrascht hat, bisher hatten sich die Airlines ganz erfolgreich eigentlich an das Nachtflugverbot gehalten, aber seit März 2017, also seitdem Ryanair am Frankfurter Flughafen den Betrieb aufgenommen hat, gibt es einen deutlichen Anstieg an verspäteten Fliegern, die erst nach 23 Uhr landen, und zwar auch von anderen Airlines.
Condor oder Lufthansa sind auch dabei, wenn es um verspätete Flüge geht. Was habt ihr da entdeckt?
Also wir haben uns zum Beispiel mal Condor angeschaut. So eine Condor-Maschine fliegt in der Kurzstrecke an einem Tag 3 verschiedene europäische Städte an. Also am Morgen geht es dann zum Beispiel von Frankfurt nach Italien, dann wieder zurück. Am Mittag fliegt die Maschine dann von Frankfurt nach Griechenland, kommt zurück. Am Abend geht es dann vielleicht nochmal nach Spanien. Über den ganzen Tag verteilt sind die Flugplanzeiten so eng getaktet, dass die Maschine quasi keine Chance mehr hat, diese wieder aufzuholen. Und so kommt es dann, dass immer wieder Maschinen von Condor, aber eben auch von Ryanair oder anderen Anbietern zu spät nach Frankfurt zurückkommen und erst nach 23 Uhr landen.
Warum macht denn keiner etwas dagegen?
Also das Wirtschafts- und Verkehrsministerium in Hessen, die haben sich eingeschaltet und die lassen derzeit das Regierungspräsidium in Darmstadt einzelne Verbindungen zum Beispiel von Ryanair nachprüfen. Zum Beispiel eine Verbindung von London Stansted oder eine nach Barcelona, denn die kamen wirklich regelmäßig in Frankfurt zu spät an. Und da hat Ryanair auch schon reagiert. Die haben jetzt 2 Linien im Juni, also von London Stansted zum Beispiel, nach vorne verlegt, um auf diese Kritik zu reagieren. Was uns aber wieder gleichzeitig aufgefallen ist in unserer Auswertung, Ryanair hat wiederum eine andere Maschine nach hinten verlegt. Das ist mir aufgefallen, weil ich die Maschine selber öfter nutze. Die kommt aus Bergamo, Mailand. Und die landet auch immer mal wieder nach 23 Uhr, allein jetzt im Juni schon 4-mal. Also da beißt sich die Katze in den Schwanz.
Juli Rutsch aus unserem Datenrechercheteam über die Hintergründe, warum so oft gegen das Nachtflugverbot in Frankfurt verstoßen wird.
HR Info. Bilanz.
Kaum gelandet am Urlaubsort, rufen viele erst einmal bei den Eltern oder den Kindern an oder sie verschicken vom Strand direkt ein Foto. Noch vor einem Jahr konnte das ganz schön ins Geld gehen. Doch jetzt ist Schluss damit. Seitdem heißt es auch im EU-Ausland telefonieren wie zu Hause. Es gibt keine Roaming-Gebühren mehr. Die EU-Kommission schätzte damals, dass der deutsche Handynutzer im Schnitt 144 Euro pro Jahr sparen werde. Wie fällt nach einem Jahr die erste Bilanz aus? Pascal Lechler, unser Korrespondent in Brüssel. Wie erfolgreich sind diese Regeln?
Im Großen und Ganzen muss man sagen, ist das schon ein Erfolg. Und den verbucht die EU erstmal logischerweise für sich. So nach dem Motto, wir können auch lebensnahe Entscheidungen treffen. Aber das Roamen, das Surfen und Telefonieren in ausländischen Netzen, sei es im Urlaub oder auf der Dienstreise, hat wirklich sprunghaft zugenommen. Die Europäer nutzen es also und verlassen sich auch darauf, dass das alles so funktioniert wie zu Hause. Lob kommt aber auch von den Verbraucherschützern. Der Verbraucherzentrale Bundesverband in Berlin sagt, negative Folgen wie Tariferhöhungen gäbe es keine. Befürchtet wurde ja, dass die Telefongesellschaften versuchen könnten, den Verlust bei den Roaminggebühren auszugleichen, indem sie einfach die Preise auf breiter Front erhöhen. Das ist eben nicht passiert. Und auch der Dachverband aller europäischen Verbraucherschutzorganisationen sagt, die Erfahrungen seien in den verschiedenen Ländern der EU vor allem positiv.
Welche Lücken gibt es noch?
Ja, die Verbraucherschützer, die finden natürlich immer Haken. Ärgerlich ist beispielsweise, dass die deutschen Kunden einer Mobilfunkgesellschaft nur vom Wegfall der Roaminggebühren profitieren, wenn sie vorher eine SMS an ihren Anbieter geschickt haben. Sprich, ich liege hier auf Kreta am Strand und möchte wie zu Hause telefonieren und surfen. Roam like at home funktioniert also bei diesem Provider offenbar nicht automatisch, geht gar nicht, sagt der Verbraucherzentrale Bundesverband und klagt jetzt gegen diese Gesellschaft.
So ganz frei ist das Telefonieren aus Deutschland noch nicht. Anruf auf einem Handy im Ausland von Deutschland aus. Das ist immer noch ziemlich teuer, aber es soll sich doch auch hier etwas grundlegend ändern.
Ja, das ist schon ziemlich konkret. Roamen im Ausland funktioniert ja schon ganz gut. Aber was ist, wenn ich von zu Hause, also von Deutschland aus, ein französisches Handy oder ein spanisches Festnetz anrufe? Das kann noch richtig teuer werden. Aber ab Mitte Mai kommenden Jahres wird alles besser, denn dann wird für diese Auslandstelefonate innerhalb der EU der Tarif bei 19 Cent pro Minute gedeckelt. Für SMS an ausländische Nummern dürfen nicht mehr als 6 Cent berechnet werden. Also auch bei den Auslandstarifen tut sich einiges.
Sagt Pascal Lechler, unser Korrespondent in Brüssel. Urlaubszeit, Ferienzeit. Nicht alle nehmen den Flieger. Viele setzen sich ins Auto und fahren los. Wer auf dem Weg in seinen Urlaubsort keine bösen Überraschungen erleben möchte, sollte vorbereitet sein und sein Auto fit gemacht haben. So wie diese Autofahrer in Fulda.
Sauber machen, ob alles in Ordnung ist, gucken, ob alles gut gefüllt ist, Tankfüllung und dann ist er eigentlich schon fertig.
Ja, Öl und Wasser, ja, das mache ich, aber ansonsten, wie gesagt, hat sich das dann damit erledigt.
Bringen Sie in die Werkstatt vorneweg, lass es durchschauen, klar.
Gut gemacht, sagt Winfried Hagelstein, der Autoexperte der DEKRA in Kassel, lobt die hessischen Autofahrer. Denn vor einer langen Urlaubsfahrt sollte das Auto gründlich durchgecheckt werden. Und das beginnt schon mit den Reifen.
Wenn wir in den Urlaub fahren mit der Familie, mit Gepäck, dann ist das Fahrzeug meistens voll ausgeladen. Das heißt, der Reifendruck muss angepasst werden. Und dafür haben wir Tabellen im Fahrzeug, die sind angeklebt meistens im Handschuhfach oder hinten in der Tankklappe oder in der B-Säule. Da sollte man sich nach orientieren.
Ist das getan, geht der nächste Blick unter die Motorhaube. Auch da gibt es eine Menge zu kontrollieren.
Motoröl, aber auch Kühlwasser, was dann halt auch wichtig ist für die Fahrten durch die Alpen zum Beispiel. Was auch ganz und gar wichtig ist, sind halt auch die Füllstände für das Scheibenwaschwasser.
Denn wichtig auf langen Urlaubsfahrten ist der richtige Durchblick. Deshalb der Tipp des Experten, die Scheiben putzen, und zwar innen und außen. Und wenn man dann schon mal beim Durchwischen ist, dann sollte man auch gleich den Fahrzeuginnenraum mal ausmisten, rät Hagelstein. Denn da sammelt sich im Laufe des Jahres doch so einiges an.
Alles, was nicht mehr in das Fahrzeug gehört, was sich über die Monate angesammelt hat, sollte man erstmal rausschmeißen. Insbesondere muss man darauf achten, dass keine losen Teile im Fahrzeug sich irgendwo auf der Hutablage befinden, die im Falle einer Vollbremsung dann als Geschoss nach vorne fliegen können.
Winfried Hagelstein empfiehlt zudem, den Verbandskasten vor der Urlaubsreise durchzusehen und bei Bedarf aufzufüllen.
Da gibt es eine Liste, was alles drin sein muss. Und den dann halt vor der Urlaubsfahrt einfach auffüllen und gucken, ob da auch ein Pflaster drin ist. In der Zwischenzeit sind auch Pflaster vorgeschrieben, dass die noch nicht abgelaufen sind, dass die auch noch kleben.
Ach ja, und nicht nur das Auto, auch der Fahrer sollte vor der Fahrt in den Urlaub fit sein, sagt Hagelstein.
Also ausgeruht loszufahren, normal zu frühstücken, nicht zu viel zu essen, das ist eigentlich schon alles, was man beachten sollte.
Ein Beitrag war das von Rainer Janke. Das war die Sendung Bilanz. Mein Name ist Alexander Schmidt. Wenn Sie die Sendung noch einmal nachhören wollen, können Sie das unter hrinforadio.de.